Es ist Freitagnachmittag, hier ist Bolz und Mannert. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben natürlich heute wieder wichtige Themen zu diskutieren. Erstmal gibt es ein wirklich spektakuläres Video aus Baden-Württemberg. In der Schlussphase des Landtagswahlkampfs muss Manuel Hagel von der CDU, der das ganze Land klimatransformieren möchte, den Treibhauseffekt erklären und er scheitert. Und darüber müssen wir natürlich heute ein bisschen sprechen und überhaupt über diese bevorstehende Wahl. Außerdem geht es natürlich um den Krieg im Iran. Auch da haben wir viel zu diskutieren. Und zum Schluss sprechen wir über die Schließung des Instituts für Archäologie an der Humboldt-Universität Berlin, was auch ein denkwürdiges Ereignis ist, was uns Herr Professor Bolz gleich näher erklären wird. Darauf freuen wir uns und jetzt geht's los. Das Mittagsmagazin der ARD zeigt uns, wie der Spitzenkandidat der CDU in Baden-Württemberg, Manuel Hagel, eine Schulklasse besucht und dann passiert das Folgende.
Wollen Sie vielleicht mal kurz den Treibhauseffekt den Kindern erklären?
Kurzes Zögern und dann voller Einsatz.
Zwischen der Erde und der Sonne ist die Atmosphäre. Und wenn die immer dünner wird, dann wird die Sonne immer heißer. Und der Grund dafür sind Abgase, CO2 und. Und das ist dieser Treibhausgaseffekt. Alright, oder? Hat es so gepasst, Frau Petzold, einigermaßen?
Wunderbar. Bin beeindruckt.
Treibhauseffekt, check.
Alright, oder?
Großartig. Wenn man von diesen Politikern geleitet wird, kann eigentlich nichts schiefgehen mit der grünen Transformation mehr.
Ja, es gibt im Netz einige, die sich dann wundern, darin wurde geschnitten. Wir haben aber nachgefragt bei der ARD, es wurde nicht sinnentstellend geschnitten. Das heißt, er ist wirklich daran gescheitert. Und ich will mich jetzt gar nicht so intellektuell darüber erheben, aber er ist wirklich im Grundsatz daran gescheitert, auch nur annähernd den Treibhaus. Also man könnte ja vom Begriff Treibhaus schon rückschließen, was der Treibhauseffekt sein könnte. Und auch das ist bei ihm schiefgegangen.
Ja, ich glaube, wir sind aber doch nicht so erstaunt über ein derartiges Debakel, denn das würde ja umgekehrt unterstellen, die Politiker hätten eine Ahnung von dem, was sie da entscheiden und sie könnten Hintergründe auch erklären für ihre großen politischen Entscheidungen. Das ist in dem Fall nicht der Fall, das ist in vielen anderen politischen Entscheidungszusammenhängen offenbar nicht der Fall und der Verdacht wird immer aufdringlicher, dass politische Macht mit Kompetenz recht wenig zu tun hat. Also es sind andere Qualitäten, die Politiker nach oben spülen als ihre Fachkompetenz. Und dass man allerdings derart brutal entlarvt wird, ist bitter sicher für den Herrn Hagel, vor allen Dingen in der Phase des Wahlkampfs. Ich bin nur gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen hat, ob man das übel nimmt, wenn Politiker Ministerpräsidenten werden wollen, die vom Hauptthema, mit dem sie eigentlich Politik machen, keine Ahnung haben.
Ja, ich finde das eine unglaublich spannende Frage. Man muss vielleicht dazu sagen, es gab ja vor einigen Wochen die Initiative in der CDU, man möchte die CO2-Ziele aufweichen. Das war, und zwar bemerkenswerterweise wurde das gefordert, sowohl vom Arbeitnehmerflügel als auch vom Mittelstandsflügel, also eigentlich die gegensätzlichen Flügel, die wollten beide die Klimaziele aufweichen, wo man ja sagen kann, okay, das ist die Regierungspartei, die den Bundeskanzler stellt, die eigentlich in der vielleicht wichtigsten wirtschaftspolitischen Frage überhaupt eine grundsätzliche Weichenstellung auf den Weg bringen wollte. Wollte ist nämlich die Betonung, das ist nämlich gescheitert beim Parteitag der CDU. Warum? Weil man Rücksicht nehmen wollte auf den Wahlkämpfer Manuel Hagel. Und Manuel Hagel hat sich da im Vorfeld sehr klar dagegen ausgesprochen und man geht in politischen Kreisen so ein bisschen davon aus, dass eigentlich Manuel Hagel verhindert hat, dass die CDU hier diese Kehrtwende macht, weil er Angst hat, dass er sonst gegen Cem Özdemir von den Grünen den Wahlkampf verlieren könnte. Also der Mann, der diese fundamentale Weichenstellung in Deutschland verhindert hat, um es etwas zuzuspitzen, ist den Mann, den wir gerade gesehen haben, der also überhaupt nicht im Ansatz weiß, was zumindest die Argumentation hinter Klimaschutz eigentlich sein soll.
Richtig. Ja, ich glaube, man kann das nur erklären, wenn man das große Bild Baden-Württemberg versucht, da einzublenden. Baden-Württemberg hat ja eine besondere Beziehung zu grünen Themen. Also das ist ja das grüne Megathema. Und wahrscheinlich kann man sagen, Baden-Württemberg ist mehr oder minder die Ursprungsstätte der grünen Bewegung. Da gab es auch immer die prominentesten Mitglieder. Und Cem Özdemir ist, wenn Sie so wollen, der Schlussstein dieser Geschichte der Grünen in Baden-Württemberg. Und deshalb stellt sich dann bei der CDU recht schnell der Gedanke ein, wir müssen uns daran messen. Also wir müssen mit dieser Tradition der Grünen in Baden-Württemberg in irgendeiner Weise umgehen. Also wir können keinen Antikurs fahren. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob Herr Hagel oder die CDU in Baden-Württemberg selber schon vergrünt ist oder nicht. Man geht wahrscheinlich auf der CDU-Seite davon aus, dass die Bevölkerung nach wie vor grün eingestimmt ist. Und bis vor kurzem hatten sie ja auch noch die Mehrheit. Das ist erschüttert worden durch die vollkommen für Baden-Württemberger, glaube ich, überraschende Krise ihrer Kernindustrie. Also die Baden-Württemberg assoziieren wir ja vor allen Dingen auch mit einer wirklich florierenden Automobilindustrie und neben Bayern sicher die wichtigste Standort. Und diese Automobilindustrie ist in einer schweren Krise. Und sie ist in einer schweren Krise durch die grüne Politik. Ja, also die grüne Politik hat im Grunde das, was deutsche Autos immer stark gemacht hat, weltweit stark gemacht hat, systematisch zerstört. Und ja, jetzt steht, wenn man so will, die Politik von Baden-Württemberg vor diesem Scherbenhaufen. Für die meisten, ich denke, den meisten Leuten geht's immer noch ganz gut da unten in Baden-Württemberg, für die meisten ist es vielleicht noch nicht direkt spürbar. Das ist mehr spürbar auf der Ebene der Produktion selber, der Leute, die für die Produktion verantwortlich sind, natürlich auch die Arbeitenden dort direkt in den Betrieben. Ich schätze, der normale Bürger von Stuttgart lebt immer noch ganz angenehm und gut, aber diese Krise frisst sich immer tiefer in das Land hinein, sodass diese Korrekturversuche, ausgehend von der CDU, auch deutschlandweit natürlich, zu sagen, wir müssen ein bisschen stoppen, wir können mit diesem grünen Transformationswahnsinn nicht einfach so weitermachen, dass diese Korrekturversuche jetzt angesichts der Sondersituation Baden-Württemberg gestoppt worden sind. Und also wie gesagt, ich glaube, das ist auch ein Sonderfall. Wir haben es mit einem Land zu tun, in dem die Grünen, ja, wo liegen sie bei 25%? 28. Es ist, klingt wie ein Wahnsinn, aber das lässt sich nur aus der Geschichte, wenn man so will, Baden-Württembergs heraus erklären. Wahrscheinlich sogar aus der Urgeschichte des Pietismus. Ja, anders kann ich es mir persönlich auch nicht zusammenreimen. Und auf der anderen Seite haben wir es mit einem Kandidaten zu tun, der Grünen, der auch, glaube ich, nur da unten im Süddeutschland in seiner, wie soll man sagen, Effektivität auch wirklich beurteilt werden kann. Denn Cem Özdemir ist ein, ja, er hat viele Eigenschaften. Er ist einerseits ja eigentlich türkischer Abstammung oder kann selber nicht türkisch, wenn ich recht unterrichtet bin, spricht hervorragend Schwäbisch, wirkt also wie das die gelungenste aller Integrationsfiguren, die es überhaupt gibt für ein modernes, neues Deutschland. Und er ist vor allen Dingen innerhalb der Grünen immer jemand gewesen, der vergleichsweise vernünftig war. Also der, er gehört nicht zu den Extremen, zu den radikalen, fanatischen Grünen. Das heißt, er klang auch immer wie ein ganz normaler Mensch. Und wenn Sie das kombinieren, ja, also wenn Sie so wollen, Pietismus, der sich als grüne Weltverbesserungsideologie auch in säkulare Deutschland hineingefressen hat. Und auf der anderen Seite diese Sympathiewerte gegenüber einem Mann, der zwar auf der grünen Seite steht, aber da doch immer noch als bürgerlich irgendwie rüberkommt. Ja, das erklärt vielleicht, dass Özdemir trotz des allgemeinen Verfalls der Grünen in Deutschland da nochmal zu unglaublichen Werten aufläuft, also Zustimmungswerten aufläuft. Und das hat dem Hagel sicher von Anfang an auch Angst eingejagt. Weil diese Möglichkeit hat er immer gesehen und versucht jetzt auf diesen Zug nochmal aufzuspringen. Also vollkommen, wenn Sie so wollen, gegen den Allgemeintrend. Denn immer mehr Leute in Deutschland, ob das jetzt Politiker sind, Unternehmer, Arbeitnehmervertreter, immer mehr Leute in Deutschland sehen, dass diese grüne Transformation uns in den Untergang treibt. Also das scheint mir eine spezielle Situation zu sein in Baden-Württemberg. Und letzte Bemerkung dazu, die Leute wissen natürlich genau, dass sie eine schwarz-grüne Regierung bekommen.
Das sowieso,
ja. Und es ist vollkommen egal praktisch jetzt, wie die Wahlen ausgehen. Es wird schwarz-grün und schwarz-grün heißt immer grün. Und dann bleibt nur noch die Frage, wer ist mir sympathischer, der Hagel oder der Özdemir? Und ich denke, den meisten Leuten ist der Özdemir sympathischer, weil er ihnen auch vertrauter ist, bekannter ist. Und Hagel tut ja nun nicht gerade sehr viel dafür, daran etwas zu ändern, ja. Ganz im Gegenteil.
Ja, ich finde das so eine unglaubliche Verdichtung in Baden-Württemberg. Also Sie haben es ja gerade schon gesprochen, gibt ja eigentlich kein Land, was jetzt auch gerade von dieser ganzen Industriekrise so stark betroffen ist. Ich meine, was haben wir da alles abseits von Mercedes und Porsche? Bei Bosch haben wir da Abbau, bei ZF, also die Abbaumaßnahmen dort sind tausenden Arbeitsplätze, die da zusammenbrechen. Das ist ja akut in Baden-Württemberg jetzt. Und das hat ja natürlich im Wesentlichen mit Klimapolitik zu tun. Vielleicht wurde die dort nicht im Land jetzt beschlossen, sondern im Bund oder sogar in Europa. Aber die findet dort statt. Und jetzt haben wir dort die CDU, die da in einen Wahlkampf reingeht, mit einer, ich sag mal, Bullshit-Klima-Gelaber so ein bisschen. Und dann gibt's ja auch noch... Es gibt noch ein äquivalentes Video von Özdemir. Das ist aus diesem Triell. Da wird er gefragt, da geht es um die Atomkraft. Und auch Hagel sagt natürlich, ja, wir wollen ja nicht Atomkraft, das ist ganz schlimm. Und dann sagt, fragt Frohnmeier irgendwie Özdemir, ja, warum denn jetzt hier Atomkraft? Warum sind wir da ausgestiegen und so? Und dann sagt Özdemir, das war völlig richtig, wegen der Klimapolitik. Also Atomkraft ausgestiegen wird, obwohl wieder sozusagen, ja, völlig klar ist, dass man eine Sache wirklich der Atomkraft nicht vorwerfen kann, nämlich, dass sie CO2 emittieren würde. Ich glaube, die emittiert nach manchen Statistiken sogar weniger CO2 als Windkraft. Also das heißt auch, Özdemir hat das alles nicht so wirklich... aber ich finde, gut, keine Ahnung. Es ist ja so, das sind zwei Politiker, die jetzt eine gigantische Multi-100-Milliarden-Transformation der deutschen Industrie beschließen wollen, die aber nicht mal im Ansatz darüber mal nachgedacht haben. Und das lässt einen aber mit der Frage zurück, ja, wie funktioniert dann eigentlich Politik? Was machen die dann da eigentlich? Also es gibt dann offenbar einfach irgendwelche Leute, denen die dann blind vertrauen und denen die sagen, ja, Klimaschutz, machen wir schon. Aber das ist ja schon irgendwie, also ich hätte es mir nicht so erklärt haben vorgestellt. Klar, keine Ahnung haben das Politiker so, aber das heißt ja, sie haben ja noch nicht mal 10 Sekunden über dieses Thema nachgedacht. Ja. Das heißt es ja, sie haben nicht mal 10 Sekunden über das Thema, was ist überhaupt der Klimawandel oder so, nachgedacht, sich nie damit beschäftigt.
Aber das ist ja eben deshalb überflüssig, das Denken, weil man ja ein Dogma hat. Ein Dogma, das Jahrzehnte alt ist. Atomkraft, nein, danke. Das erspart jede weitere Überlegung, jede weitere Diskussion. Das führt dann auch in anderen Parteien zu so Sätzen wie dem von Scholz damals. Atomkraft ist ein totes Pferd. Ja, also das ist genau derselbe Satz. Atomkraft, nein, danke. Das heißt, wir brauchen gar nicht mehr drüber nachzudenken. Wir brauchen kein Wissen darüber zu haben. Das ist das Kerndogma der neuen deutschen Politik, womit die Grünen, wenn sie so wollen, die neue Prägung vorgenommen haben dessen, was geht und was nicht geht. Das heißt also, gerade weil das dogmatisch geklärt ist das Thema für die Deutschen, Atomkraft, nein, danke, gibt's keinerlei Sachkenntnis. Es gibt, man lässt sich auch gar nicht mehr drauf ein, wenn Sie etwa mit dem Gedanken kommen, schauen Sie mal in Nachbarländer, warum haben sogar die Japaner jetzt, die wirkliche Probleme hatten, reale Probleme, jetzt wieder neue Atomkraftwerke gebaut? Warum setzen die Amerikaner auf kleinere, extrem effektive Atomkraftwerke? Darüber braucht man in Deutschland nicht nachzudenken, weil wir ein religiöses Dogma haben. Atomkraft, nein, danke. Oder es ist ein totes Pferd. Also insofern ist die Inkompetenz der Politiker, die sich da offenbart in solchen absurden Statements, eine direkte Folge einer quasi religiösen Grundsatzentscheidung, die man in der deutschen Politik getroffen hat. Erst hat sich die SPD den Grünen angeschlossen, dann hat es die CDU getan, also spätestens seit Angela Merkel. Angela Merkel war eine, wenn Sie so wollen, grüne Kanzlerin. Und seither wird über dieses Thema aus Prinzip nicht mehr nachgedacht. Man könnte fast sagen, sie verstoßen gegen ein religiöses Dogma, wenn sie überhaupt anfangen nachzudenken über das Thema Atomkraft. Und deshalb ist im Grunde auch jeder Nonsens erlaubt.
Ja, ich finde nur, man sieht irgendwie so dann, wie Politik funktioniert, weil was man eigentlich ja dann sieht in solchen Sätzen, ist ja, wie unglaublich machtlos auch diese Politiker letztlich irgendwo sind, weil die ja überhaupt keine, aus welchen Motiven auch immer, aber überhaupt keine eigene Positionierung haben, sondern ja ganz offensichtlich nur so rein intuitiv irgendwelche Denkschablonen übernehmen, die so herumschwirren, aber so, also ja auch völlig im Dunkeln tappen. Also das zeigt ja eigentlich, ich finde, das zeigt einem irgendwie so den Hagel, wenn man den da so sieht, ja, wie unglaublich machtlos eigentlich solche Spitzenpolitiker sind, wie unglaublich belanglos geradezu die sind, weil sie ja sowieso nur so irgendwie das so ganz am Rande irgendwas aufsaugen, was so eh allgemein gesagt wird oder so.
Richtig. Ich würde Ihnen recht geben bei belanglos, aber nicht machtlos. Okay. Sie haben leider Gottes Macht. Sie entscheiden mit. Entscheidungen, die für uns alle leider Gottes direkt spürbar sind, meistens am Geldbeutel oder an Möglichkeiten des Verhaltens, auch der freien Meinungsäußerung, wie wir oft geredet haben. Also die Macht haben die schon, leider Gottes. Belanglos ist das, was Sie sagen, in der Tat. Inkompetent sind sie fast alle. Und das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es genügt, um politisch Karriere zu machen, dass sie zu bestimmten Themen die parteiinternen Floskeln alle auswendig kennen. Das können sie an Blitzkarrieren der letzten Jahre, können sie das leicht überprüfen. Denken Sie nur an rhetorisch sehr begabte Typen wie etwa Kevin Kühnert. Mhm. Der war wirklich rhetorisch sehr, sehr gut drauf, hatte natürlich auch von nichts eine Ahnung, aber das war überflüssig, weil er einfach die SPD-Formeln zu, sagen wir, 5, 6 zentralen Themen unserer Zeit auswendig gelernt hat und die eben in jeder Talkshow in Sekundenschnelle und geistesgegenwärtig einbringen konnte. Die Politiker, mit denen wir es zu tun haben in der Führung, die unterscheiden sich eigentlich nur noch in Fragen der Geistesgegenwart, also und der rhetorischen Fähigkeiten. Sind sie in der Lage, diese vorfabrizierten Sprüche rechtzeitig und an der richtigen Stelle einzubringen oder nicht? Oder verhaspeln sie sich? Oder es gibt ja auch Leute, die dann einfach tolle Ideen haben. Denken Sie an Frau Reichenick, die dann sagt, oh Gott, ja, ich habe jetzt Migräne. Fand ich eine tolle Variante, um zu sagen, ich habe keine Ahnung. Frau Dröge von den Grünen, also spektakuläre Situationen auch in Talkshows, wo sie sich haben verlocken lassen, zu irgendetwas zu sprechen, wovon sie keine Ahnung haben. Also nicht zu wissen, auch nicht annähernd zu wissen, wie hoch das Bruttoinlandsprodukt ist oder was auch immer. Also kurzum, die haben von nichts eine Ahnung, haben aber die Sprechblasen, die von ihren Partei-Spin-Doktoren ausgegeben werden und bringen die dann in 10, 15 Sekunden, wenn sie Glück haben, in den Talkshows oder in der Tagesshow unter. Wer dahinter die Fäden zieht, das wird ja erst mal deutlich, wenn bestimmte Dinge auffliegen. Denken wir nur an den Greichen-Skandal damals, ja, mit den Grünen. Das war mal eine Aufklärungssituation, wo man dann auch hinter die Kulissen gucken konnte. Man hat sich auch gefragt, ja, ein Kinderbuchautor, wie kann der denn überhaupt irgendetwas zur Wirtschaftspolitik einer modernen Industrienation im 21. Jahrhundert sagen? Ja, ganz einfach. Das ist das Einfachste von der Welt. Er lässt sich ein paar Formeln von Herrn Greichen und seinem Clan vorgeben und bringt das bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Und dann ist ja immer schon eine Kunst der Politiker gewesen, die machtbewusst sind, nur auf die Fragen zu antworten, auf die sie Antworten schon parat haben, beziehungsweise wie de Gaulle mal gesagt hat oder wie man es mit ihm in Zusammenhang gebracht hat, wer hat die Fragen zu meinen Antworten? Ja, das ist die klassische Politikerhaltung und Kompetenz spielt da überhaupt keine Rolle.
Ja, lassen Sie uns zum Abschluss von dem Thema vielleicht nochmal auf die aktuelle Umfrage oder die letzte, die es da jetzt gibt von Infratest DIMAP zu sprechen kommen, weil die einfach unglaublich ist. Wie gesagt, 28% Grüne, 28% CDU, also die Grünen steigen. Es könnte wirklich sein, dass die Grünen stärkste Kraft werden, nochmal in einem Bundesland, wo man sich ja sagt, also meine Herren, was denn hier los? AfD abgeschlagen, 18%, alles andere zu vernachlässigen. FDP kämpft noch um Einzug, sieht aber knapp aus jedenfalls. 5,5%. Das ist ja, man steht ja so ein bisschen atemberaubt vor dieser Umfrage und denkt sich so, also was soll man dazu überhaupt noch sagen? Das ist, jetzt werden die Grünen nochmal stärkste Kraft. Und wie ist eh klar, wir kriegen Schwarz-Grün, das ist schon irre.
Ja, man müsste wirklich eine große Analyse anstellen über die Mentalität der Baden-Württemberger. Ich glaube, der Pietismus spielt immer noch eine riesengroße Rolle, dass die meisten Hirten des Seins eben tatsächlich im Schwabenland leben. Und die Schöpfungsbewahrer dort vor allen Dingen eine große Bedeutung nach wie vor haben.
Hat Cem Özdemir auch spannenderweise gesagt, er hat ja das auch argumentiert mit, wir müssen die Schöpfung bewahre.
Ja, natürlich. Das ist diese ideale Synthese aus Pietismus und Umweltbewegung, die ja auch die Kirchen alle schon erfasst hat. Und das ist in Baden-Württemberg stärker noch ausgeprägt und das gemischt mit relativ hohem Wohlstand nach wie vor. Das meinte ich vorhin. Ja. Der Wohlstand ist noch nicht komplett eingebrochen. Das kommt in ein paar Jahren. Ja. Im Moment geht's den Leuten noch verdammt gut. Und deshalb sind sie auch nach wie vor empfänglich für Verheißungen, die ja auch von den anderen Parteien kommen, wie angesichts von Iran müssen wir jetzt noch mehr erneuerbare Energien machen, noch mehr Windräder, noch mehr Solarpanels aufstellen. Nur das kann uns retten. Das ist Schwabenland, wie es leibt und lebt.
Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Der Krieg im Iran, wirklich historische Zeiten, in denen wir leben. Man hätte es nicht gedacht, dass das noch passiert. Ich jedenfalls hatte schon eigentlich da große Skepsis, dass Trump das noch macht. Und jetzt ist es passiert und wir wissen natürlich überhaupt nicht, wie es ausgeht. Aber ich meine, dass er den Ayatollah da, das hätte auch niemand mehr für möglich gehalten und dachte, der sitzt im tiefsten aller Bunker. Und das ist jetzt gelungen. So, was sind Ihre Gedanken?
Ja, ich war begeistert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Nun bin ich ein alter Fan des Mossad, schon seit Jahrzehnten, seit ich einen tollen Roman damals gelesen hatte von John le Carré, The Little Drummer Girl, kann ich nur jedem empfehlen, in dem eine Großoperation des Mossad schon geschildert wird, ausgehend von Deutschland, im Übrigen sehr, sehr spannende Geschichte. Und da wird eigentlich auch schon erzählt, über welche unglaublichen Intelligenzleistungen dieser Geheimdienst verfügt. Und dieser Mossad ist ja seit Jahren und Jahrzehnten auch bei uns präsent. Nicht? Wir hören immer wieder, im letzten Augenblick ist ein Anschlag verhindert worden in Deutschland, in Berlin, irgendwo. Nicht durch unsere Geheimdienste, sondern durch den Mossad oder CIA oft, aber Mossad ist viel, viel besser als CIA. Und wir müssten denen im Grunde unentwegt dankbar sein für Dinge, die sie gerade auch bei uns aufdecken. Und was haben sie da getan? Erinnern wir uns zurück an den letzten Geniestreich mit den Pagern gegen die Hezbollah im Libanon. Das war ja auch ein unglaublicher, genialer Trick mit neuester Technologie, mit den Möglichkeiten, sich reinzuhacken oder umzuprogrammieren, irgendwelche modernen Kommunikationsgeräte. Und jetzt wieder. Der Kern der Sache war offenbar ein seit vielen, vielen Monaten gelungener Hackerangriff auf die Verkehrsüberwachung, vor allen Dingen in Teheran. Und diese Verkehrsüberwachung in Teheran, der sollte nicht nur den Verkehr regeln, sondern vor allen Dingen die Frauen und die Protestler überwachen. Die Frauen überwachen, ob sie auch ihre Schleier ordentlich angelegt haben. Den Schleier nicht tragen ist ja schon Protest. Aber man wollte insgesamt die Protestbewegungen auch überblicken, im Griff behalten. Und durch den Hackerangriff des Mossad auf diese Überwachungstechnologie war es jetzt umgekehrt, wunderbare Ironie, umgekehrt den Israelis möglich, den Sicherheitsdienst der Iraner zu überwachen und zu kontrollieren. Und die Bewegungsmuster der einzelnen Figuren, also gerade der militärischen und der religiösen Führung, nachzuweisen und dann entsprechend zu operieren. Also diese präzisen, zielgenauen Schläge, gerade am Anfang dieses Krieges, die waren nur aufgrund dieser genialen Hackerangriffe überhaupt möglich. Und wenn ich recht informiert bin, ist man ja nach dem erfolgreichen Anschlag auf Khamenei und die anderen Führer rausgegangen aus diesem System und hat aber noch alle Daten gelöscht über die Frauen, die man da bespitzelt hatte, als mögliche Protestler und mögliche subversive Kräfte. Also ein brillanter Schlag, der natürlich nur mit allermodernster Technologie möglich ist. Die Auswertung dieser aber Millionen Daten, die da gespeichert waren, waren natürlich auch wieder nur mit modernster Technologie, jetzt eben künstlicher Intelligenz möglich. Kurzum, ein großer, ich würde sogar sagen, der wesentliche Teil moderner Kriegsführung wird heute gesteuert, wenn Sie so wollen, aus Büros, aus Bunkern, die im Grunde nur über irgendwelche Internetleitungen oder über irgendwelche anderen Kommunikationskanäle operieren und die den Einsatz der traditionellen militärischen Mittel überhaupt erst sinnvoll möglich machen. Und ich glaube, das führt bis hin, wenn ich jetzt mal das große Bild mir betrachte, dieses Kriegs, das führt bis hin zu der Hoffnung der Amerikaner und der Israelis, man könnte nun diesen Krieg gegen den Iran zum ersten Mal tatsächlich gewinnen, ohne Bodentruppen einzusetzen. Das ist nämlich leider Gottes noch nie gelungen bei dem Kampf gegen die Schurkenstaaten. Das hat man schon oft versucht, ja. Aber also die Amerikaner musste immer wieder erleben, denken Sie nur an so Traumata wie Afghanistan, musste immer wieder überlegen, erleben, das geht nicht, du kannst nicht ohne massiven Einsatz von Bodentruppen da etwas dauerhaft erreichen. Jetzt hat man offenbar die Hoffnung, dass die technologische Entwicklung so weit fortgeschritten ist, dass man aus dem Zusammenspiel von Hochtechnologie, künstliche Intelligenz, ja, Hackerangriffe auf Kommunikationsnetze und höchst entwickelten militärischen Mitteln Effekte erreichen kann, die früher nur unter größtem Aufwand von Personal und damit auch entsprechenden Schmerzen und Opfern denkbar waren. Also das will ja Amerika auf jeden Fall vermeiden. Also Trump kann ja nicht mehr sein Versprechen erfüllen, keine Kriege mehr mit uns. Ja, das Versprechen kann er nicht mehr halten. Aber vielleicht könnte er noch das Versprechen halten, wir führen diesen Krieg ohne nennenswerte amerikanische Opfer.
Ja, was sehr spannend ist, ist diese schiere Machtdemonstration. Also jetzt, man muss ja überlegen, innerhalb von 2 Monaten ist es den Amerikanern erst gelungen, Maduro dort zu kidnappen und dann den Al-Shabaab, was ja beides für absolut unmöglich, für absolut unmöglich gehalten hätte. Ja, ja. Man hätte nicht gedacht, dass man Khamenei, das war ja seit Monaten klar, es kann diesen Schlag geben. Man dachte, der sitzt nur noch im tiefsten Bunker, bewegt sich. Dass das gelingt mit so einem Präzisionsschlag, ist ja eine unwahrscheinliche Machtdemonstration. Und das finde ich auch, wird in der deutschen Presse immer so ein bisschen komisch argumentiert, weil wenn wir jetzt in viele Mainstream-Organe gucken, die natürlich alle unwahrscheinlich mit dem Völkerrecht und so sehr kritisch sind, darüber können wir auch noch sprechen, dann heißt es ja auch immer, oh, das sind ganz schlechte Wechselwirkungen mit Putin und mit Xi und so, ne? Und ich habe das Gefühl, also was sehr spannend war, es gab zum Beispiel in den vergangenen Tagen viele Artikel in der chinesischen Regimepresse, die gibt es ja auch auf Englisch, in der chinesischen quasi Elitenpresse, die kann man ja lesen, ist sehr spannend, und da gab es Artikel, die eigentlich so ein bisschen gerätselt haben über diesen Schlag und eigentlich so den Tenor hatten, oh Moment, vielleicht haben wir uns geirrt, also der Westen ist ja offenbar doch noch nicht so am Ende, wie wir dachten. Ja, also die eigentlich da mit so einer gewissen, ich sag mal, ängstlichen Respekt so fast intoniert haben, das und so nach dem Motto, oh, wir müssen vielleicht doch nochmal ein bisschen anpassen, unsere Strategie. Also das ist ja ein unglaubliches Zeichen eigentlich, sozusagen Amerika ist zurück oder Amerika ist noch da und der Westen ist doch noch irgendwie wehrhafter, als man gedacht hätte, unabhängig, wie das ausgeht. Also ich finde, diese Signalwirkung ist ja völlig klar. Sie haben das ja vorhin so angesprochen mit dem Mossad hier in Deutschland. Wir hatten ja eigentlich das immer das Gefühl, ja, gegenüber dem Islam ist Europa, der Westen, völlig machtlos, wehrlos. Wir können überhaupt das Problem Islam überhaupt nicht mehr benennen, diese Konfrontation überhaupt nicht mehr benennen. Und jetzt ist zumindest ja dieser US-israelische Schlag, zeigt ja zumindest irgendwie, also so, es gibt diesen Westen irgendwie noch, ja, und er ist noch schon noch auch zu irgendwas fähig und auch zu irgendetwas noch bereit.
Leider Gottes ist es so, dass es diesen Westen im Moment nur eben gibt in Form von USA plus Israel. Und wir sehen ja gerade an der Reaktion der Engländer, der Franzosen und der Deutschen, wie zögerlich man sich wenigstens verbal dann auf die Seite der Amerikaner gestellt hat. Also die Engländer haben bis zum Schluss sogar noch eine Luftwaffenbasis verweigert, diesen Angriff zu nutzen. Die Deutschen legen größten Wert nach wie vor darauf, dass sie nicht involviert sind in diese ganze Geschichte. Ja. Also wenn man vom Westen spricht, spricht man praktisch vom Westen ohne Europa im Augenblick, also nur von den USA und Israel. Und das ist auch ein bisschen bedenklich, sagt aber auch umgekehrt. Es wird jetzt überdeutlich oder müsste auch dem allerletzten überdeutlich geworden sein, dass es vollkommen undenkbar ist, dass es zu einem selbstbewussten, machtpolitisch selbstbewussten Europa in Zukunft kommen kann, ohne die USA. Denn das ist ja so ein bisschen der Wahngedanke, der in den letzten Wochen und Monaten so in Zirkeln europäischer Politiker diskutiert wurde. Wir machen uns von den USA unabhängig. Ja, also wir wollen als Europa machtvoll sein. Und da viele innerhalb der EU offenbar keine Lust haben, sich an diese Diskussion zu beteiligen, hat man ja mittlerweile sogar schon von E3 gesprochen. Also einem absurden Kürzel, womit gemeint ist England, Frankreich und Deutschland. Die drei treffen sich ja auch bei jeder möglichen Gelegenheit. Um was zu tun? Ja, um die Illusion aufzubauen, es gäbe da einen wehrhaften, politisch mächtigen, wirtschaftlich mächtigen europäischen Kern, der sich neben den China, Russland und USA selbst behaupten könnte. Das ist eine Wahnvorstellung, eine absolute Wahnvorstellung. Und wir können im Grunde nur hoffen, dass sich die Europäer, also vor allen Dingen diese berüchtigte E3, besinnen und sich klar machen, es geht nur in dem alten Zusammenspiel mit den USA und diesem, wenn Sie so wollen, Außenposten der Zivilisation im Osten, nämlich Israel. Im Moment gibt's da leider keine Anzeichen. Die Leute müssen aus diesem Wahn noch erwachen, Merz, Dahmer und Macron. Aber nur in diese Richtung.
Ja, wobei sich Merz ja schon relativ klar jetzt geäußert hat.
In Amerika. Warten wir mal ab, was daraus wird. Okay. Ich war auch sehr angetan von Merzens Äußerungen dort oder seinem ganzen Auftritt in Amerika. Man muss mal abwarten, ob es dabei bleibt oder ob er von dem sensiblen Lars zurechtgewiesen
wird. Ja, ich finde das so also auch spannend, wie in Deutschland über diesen Krieg geredet wird. Weil wir natürlich ganz viele verkürzte Argumentationslinien haben. Und das beste Beispiel ist natürlich das Völkerrecht. Weil das Völkerrecht bietet uns natürlich sofort die Möglichkeit, eine ganz einfache Antwort zu haben, die ganze Diskussion abzukürzen, aber eigentlich damit ja nur zu verhindern, uns die Frage zu stellen, was würden wir eigentlich tun? Wer würden wir in der Haut von Netanyahu und Trump stecken? Wir wären konfrontiert mit diesem Regime, wo jeden Morgen die Schüler aufstehen und zum Appell sagen müssen, Tod Israel, Tod USA, die da eine Atombombe bauen, die da Drohnen und Raketen bauen, so viele, dass man eigentlich schon absehen kann, wenn die das noch ein paar Monate, ein paar Jahre machen, dann sind es schlichtweg so viele Raketen, dass einfach die Abwehrraketen oder Abwehrsysteme einfach quantitativ nicht mehr ausreichen, um den Luftraum von, egal ob das jetzt dort die Anrainerstaaten im Golf, ja auch eigentlich westliche Verbündete und Israel sind. So, also die Frage ist, also das ist ja einfach die Situation. Wir wissen, das ist eine Endzeitsekte, wir wissen, die sind semi-suizidal, die haben gerade 10.000 ihrer eigenen Leute erschossen mit Kalaschnikows. Das sind halt einfach Islamisten, das können wir uns nicht mehr vorstellen. Die sind auch keiner Rationalität zugänglich, auch nicht aus ihrer eigenen Rationalität heraus, sondern die sind Selbstmordattentäter. Das sind eigentlich Selbstmordattentäter in Staatsfunktion. Das kann man sich sehr klar angucken, wenn man sich mit dieser Regimesideologie auseinandersetzt. So. Und jetzt kann man dazu ja ganz geteilter Meinung sein, aber ich frage mich immer, ist was wir in Deutschland verhindern, ist die Debatte zu führen, was würden wir tun, würden wir in der Haut von den Personen stehen, die das entscheiden müssten. Wir müssen es ja nicht entscheiden, weil wir völlig irrelevant sind, das haben ja alle jetzt richtig festgestellt. Aber diese Frage, finde ich, wird in Deutschland überhaupt nicht gestellt, sondern wir wählen einfach ausschließlich Abkürzungsargumente.
Absolut. Sie haben im Grunde alle Formulierungen schon gebraucht, die man zum Verständnis dieses Themas braucht. Ich will es so zuspitzen und sagen, das Völkerrecht ist tot. Und zwar aus einem ganz, ganz simplen Grund. Die Väter des Völkerrechts, also das geht ja zurück bis in die Formulierung des berühmten Jus Publicum Europaeum, also des europäischen Völkerrechts. Diese Leute sind von einem Grundgedanken ausgegangen, nämlich jede Nation ist souverän, diese Souveränität darf nicht angetastet werden. Jede dieser Nationen ist aber auch verpflichtet, die anderen Nationen in ihrer Souveränität genauso anzuerkennen. Man ist also davon ausgegangen, dass es zwar zu Konflikten kommen kann, sogar zu Kriegen kommen kann, aber dass sich da immer noch dann Feinde gegenüberstehen, die sich als Menschen anerkennen können. Und genau das ist heute und schon lange nicht mehr der Fall. Was die Väter, wenn sie so wollen, des Völkerrechts nicht in Betracht gezogen haben, ist, dass sich gar nicht zivilisierte Völker in einem Konfliktfall gegenüberstellen, sondern dass Zivilisierte auf Barbaren treffen. Und diese Einsicht hat man in Amerika mal sehr pathetisch formuliert, schon vor Jahrzehnten, indem man nicht nur von einer Achse des Bösen gesprochen hat, sondern auch von Schurkenstaaten. Und da war dann der Protest riesengroß, ja, vor allen Dingen von uns natürlich, uns Moralisten. Das kann man doch nicht sagen, man kann die doch nicht Schurken nennen. Aber es sind Schurken, ja, es sind Länder, die zivilisatorische Standards überhaupt nicht kennen oder wenn sie sie kennen, in keinster Weise anerkennen und die uns schlicht den Tod wünschen. Die Ausrottung, wenn sie so wollen, der westlichen Zivilisation, das ist, wenn man so will, klar formuliert, können Sie aus vielen, vielen Ecken unserer Welt immer wieder deutlich hören. Und gegen diese Barbaren können Sie mit zivilisierten Mitteln nicht operieren. Das heißt, Sie können, das ist im Grunde die ähnliche Paradoxie wie bei der Toleranz. Soll man gegenüber Intoleranten tolerant sein oder intolerant? Ja, die große Paradoxie aller freiheitlich denkenden Menschen. Und genau dasselbe Verhältnis stellt sich jetzt hier bei der Frage des Völkerrechts. Soll man Menschen, die das Völkerrecht verachten und mit allem, was sie tun, dieses Völkerrecht negieren, soll man denen gegenüber dennoch all diese Kriterien des Völkerrechts anwenden. Und ich würde sagen, dass jeder vernünftige Mensch sieht, das geht nicht. Ja, also wir haben es mit Schurkenstaaten zu tun, wir haben es mit Barbaren zu tun. Manche Barbaren sind stolz darauf, dass sie das sind. Denken Sie an die Taliban, die wollen gar nichts anderes sein. Die Selbstmordattentäter-Nationen haben Sie ja gerade schon zu Recht benannt. Also da Kriterien anzuwenden, wie für das Verhältnis Deutschland-Frankreich oder ja, also das ist einfach absurd. Wir müssen uns verabschieden von der Naivität des Universalismus, der uns immer sehr gut gestanden hat. Also das spricht für unsere Zivilisiertheit, dass wir universalistische Maßstäbe anwenden bei der Beurteilung von allem, was in der Welt geschieht. Aber wir müssen dann realistisch genug sein, zu sehen, die anderen tun es nicht. Ja? Und diese anderen wollen uns vernichten. Und wenn Sie jetzt auch zu Recht sagen, uns trifft es jetzt im Moment nicht persönlich, auch da muss man mittlerweile vorsichtig sein. Ne? Denn das greift ja in alle möglichen Ecken aus. Und sehen Sie nach London, sehen Sie nach Paris, aber sehen Sie auch nach Berlin. Ja, das ist einfach nicht so, dass wir unberührt bleiben würden von der expansiven Kraft dieser terroristischen Regime. Und die Wehrbereitschaft scheint uns zu fehlen. Und deshalb müssen wir wirklich sehr dankbar sein, dass in Amerika jetzt eine Regierung da ist, bei allen ihren Fehlern und eigenen Brutalitäten, die dann sagt, jetzt ist Schluss. Also da machen wir nicht mit und hier muss eine Notbremse gezogen werden.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Frage auch, wen das betrifft. Ich meine, ich finde das auch immer so, wie so getan, ja, die Iran und so. Ja, ich meine, der Iran ist ja seit 40 Jahren faktisch im Halbkriegszustand gegen Israel und die USA. Ich meine, wenn wir uns angucken, das wird aber alles in Deutschland so. Ja, ich meine, was im Libanon, ich meine, der ganze ist ausschließlich vom Iran induziert, die Hezbollah, der ganze Ziel Auslöschung von Israel. Ich weiß nicht, wie viel zehntausende Kämpfer die da haben, wie viel tausende Raketenarsenale die da aufgebaut haben, um auf Israel zu. Ist ja alles, ich meine, der Ayatollah ist der religiöse Führer der Hezbollah. Offiziell, also ja, ist natürlich. Ja jetzt keine Verschwörungstheorie. Ja, die Hamas, der islamische Dschihad, werden vom Iran finanziert, unterstützt und so weiter. Wir haben im Jemen diesen furchtbaren Bürgerkrieg, der deutsche Handelsschiffe in der Rotmeer beschossen hat, die also all unsere Handelswege bedroht. Ja, deswegen sind ja auch deutsche Kriegsschiffe dahin gefahren. Natürlich. Wir haben, der Iran droht alle zwei Wochen damit, diese Straße von Hormuz zu schließen. Da hat auch schon Ölfelder in Saudi-Arabien überall dort bombardiert. Also man kann ja die Kette wirklich durchgehen. Man muss ja, also eine Sache ist, glaube ich, wirklich außer Frage. Die israelische sozusagen mega, also in der israelischen Politik gibt's viele Kontroversen. Aber eine Sache ist, glaube ich, die gesamte israelische Politik einig. dass alle Mittel erlaubt sind, um gegen das iranische Regime vorzugehen. Ja, weil es das vital, also das maximalste Sicherheitsinteresse Israels ist und geradezu existenziell wichtig für Israel ist, die genannten Bedrohungen, also gerade diese Raketenaufstockung, diese quantitative Ausrüstung und das Atomprogramm zu beschieden. Das ist aus israelischem Interesse vollkommen klar. Aus amerikanischem Interesse ist es letztlich auch klar, wenn man zumindest davon ausgeht, dass man ein Interesse daran hat, diese Golfstaaten und so weiter im Bündnis zu halten.
Ja.
So, und auch bei uns ist es natürlich etwas mittelbarer, aber auch unser Interesse ist doch völlig klar für die Seerouten, für die Ölpreise, aus allen Perspektiven. Und ich meine, es gibt nur noch genug sozusagen von diesen schiitischen Moscheen in Deutschland, die vom Iran finanziert werden, die auch, sage ich mal, ein semi, zumindest islamistisches Potenzial hier nach Deutschland tragen.
Absolut, ja, hundertprozentig. Und im Grunde passt hier ein Wort von unserem Bundeskanzler Merz.
Ja.
Er hat ja wirklich lichte Augenblicke und das ging damals noch um Gaza, um den Krieg, den Israel da geführt hat, im Gazastreifen. Und da sagte Merz in einem seiner lichten Augenblicke, wir müssen dankbar dafür sein, dass die Israelis für uns die Drecksarbeit übernehmen. Mhm. Und genau das machen sie im Moment auch, und zwar noch zentraler und massiver. Also sie kommen sind jetzt an die Quelle des Problems gekommen mit dem Iran. Und im Grunde müssen wir alle dankbar sein für das, was dort geschieht. Aber es ist natürlich in der Tat so, dass allein die geografische Entfernung von dem Iran leider Gottes die meisten Menschen bei uns dem Fehlurteil führt, mit uns hat es nichts zu tun. Lass uns doch da draußen bleiben. Wir waschen unsere Hände in Unschuld und bleiben bei unserem moralischen Urteil über all das Ganze. Das ist wirklich himmelschreiend naiv. Es ist Drecksarbeit, die da gemacht wird, und sie wird wahrscheinlich noch sehr viel dreckiger. Aber wir müssen dafür dankbar sein.
Ja. Ja, und wir sehen auch, wie es uns betrifft, um vielleicht das Thema auch nochmal aufzuschneiden. Natürlich, was jetzt wahrscheinlich die meisten Menschen bewegt, vorkommt zu Recht, sind natürlich die jetzt dramatisch steigenden Benzin- und Dieselpreise. Also wir sehen das am Ölpreis, wo wir, glaube ich, jetzt so plus 15% letztlich haben, was voll durchschlägt. Wir sind über 2 Euro bei Super an den meisten Tankstellen hier. Und das ist natürlich offensichtlich das Problem. Und jetzt ist aber ein bisschen die Frage, wie man darüber nachdenkt. Also einerseits muss man natürlich sagen, gut, klar, die Preise sind ja nur bei uns so hoch, weil wir halt hier 50% CO2 und so weiter drin hätten. Ja, und bei den Amerikanern sind die Preise eben überhaupt nicht so hoch, weil sie das halt nicht haben.
Ja.
Deswegen wäre jetzt mal die logischste Folgerung daraus, erstmal diese Klimapolitik rückgängig zu machen. Es ist ja nämlich gerade das Ziel der Klimapolitik, die Benzinpreise teurer zu machen. Also könnten ja eigentlich gerade Grünen und SPD geradezu dankbar sein, dass jetzt die Ölpreise steigen. Es ist ja das Ziel ihrer ganzen Politik, zielt ja darauf ab. So. Aber auf der anderen Seite sieht man natürlich daran halt sehr klar, wie dieser Konflikt uns betrifft. Und dass diese Straße von Hormuz geschlossen werden könnte, das ist ja immer klar. Damit wird ja immer gedroht. Es steht immer wieder im Raum oder stand immer wieder im Raum. Also man kann ja jetzt auch nicht sagen, dass dieses Problem hätte man so ganz vermeiden können, wenn man es einfach diesen Krieg gelassen hätte, sondern dieses Risiko wählt natürlich immer irgendwo im Raum.
Ja. Und dass Sie da hundertprozentig recht haben, hat ja jetzt gerade jüngst unser Umweltminister bestätigt, Herr Schneider von der SPD, der ja auf die Bemerkung eben der hohen Benzinpreise und dass das doch für viele Menschen unerträglich sei, die angewiesen sind auf ihr Auto, dann gesagt hat, ja, kaufen Sie sich doch ein E-Auto, dann müssen Sie sich nicht mehr über die Benzinpreise ärgern. Also das buchstäblich unser Umweltminister, der leider Gottes damit genau das bestätigt, dass die nichts anderes im Kopf haben als ihre Agenda, ihre grüne Transformationsagenda, und egal was geschieht, die Antwort ist immer noch mehr Windräder, noch mehr Solarpanels, das ist die Lösung aller Probleme.
Ja, und man sieht eigentlich an diesem Beispiel, finde ich so wunderschön, was man ja so oft immer wieder sagen kann in Bezug auf China, auf all diese Konflikte ist, die das Wichtigste, was Deutschland geopolitisch tun könnte, wenn wir immer darüber reden, ist die deutsche Energiepolitik zu verändern. Das ist ja wirklich das Kardinal, also das Entscheidende, Essentielle, was wir tun könnten, wenn wir geopolitisch irgendeine Rolle spielen wollen, ist die Energiepolitik zu ändern und diese CO2 und Energieversorgung zu diversifizieren.
Ja, wir müssten unsere Religion aufgeben.
Ja, vielleicht ganz zum Abschluss nur noch ein Punkt, weil ich finde, eine Sache ist ja klar über diesen Konflikt. wie denn die Geschichte eingehen wird, hängt nur an der einzigen Frage seines Erfolges ab. Also wenn dieser Schlag erfolgreich ist, das Mueller-Regime fällt, wird niemand mehr sagen, das war ein Fehler. Mhm. Gleichzeitig ist natürlich, wenn das jetzt scheitert, also ist die Frage, ab wann es scheitert, da ist es ja auch unklar, was die US-Ziele sind. Trump will ja eigentlich keine Bodentruppen einsetzen und so. Aber wenn es irgendwie ein Desaster wird, sage ich mal, wenn da viele Soldaten sterben und es wenig erfolgreich ist, dann wird es die ganze Amtszeit von Trump überschatten. Es wird wahnsinnig negativ in die Geschichte eingehen. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass viele in Deutschland diesen Konflikt natürlich insofern folgerichtig so bewerten und eigentlich sagen, okay, wir warten mal ab, ob das erfolgreich wird und erst dann sagen wir eigentlich, was wir davon denken. Und das ist natürlich in gewisser Hinsicht richtig und vernünftig. In gewisser Hinsicht ist es aber natürlich eine totale Realitätsflucht, weil vor dieser Alternative steht ja kein handelnder Mensch, weil niemand weiß ja vorher, wie es ausgeht. Also Trump kann ja nicht sagen, ich mach's nur, wenn es erfolgreich ist. Und er kann es ja nur machen und dann hat er irgendwie Chancen, es zu tun oder nicht zu tun. Und ich finde das in gewisser Hinsicht wieder diese sehr deutsche, arrogante Perspektive, mit der wir immer auf die Welt gucken, weil wir immer sagen, wir müssen es nicht entscheiden und deswegen können wir immer die wohlfeile Position einnehmen, ist von seinem Ergebnis herzudenken, vom Ende herzudenken, wie Angela Merkel sagt. Ja. Obwohl ja jeder Mensch, der handelt, kann die Dinge ja nicht vom Ende her denken, sondern er kann nur die Entscheidung treffen, machen wir es oder machen wir es nicht.
So, ganz genau, richtig. Und ich denke, wir können auf jeden Fall jetzt schon sagen, dass es für Trump zwei Varianten gibt, erfolgreichen Eingreifens. Die eine Variante wäre die, wenn man so will, Erlösung. Nämlich tatsächlich nutzt die iranische Bevölkerung die extreme Schwächung des bisherigen Machtapparats zu einer Revolution. Das ist die große Hoffnung. Also sie befreien sich wirklich vom Mullah-Regime, nicht nur von diesem und jenem Führer, sondern von dem ganzen Regime und natürlich auch von den Revolutionsgarden, was nicht so ganz einfach sein dürfte. Das wäre die große Befreiung, wenn Sie so wollen, die Erlösung aus dieser Situation. Dann natürlich das absolute, dann wäre Trump der absolute Gewinner. Aber für Trump würde es wahrscheinlich auch genügen, wenn es den Amerikanern und den Israelis gelingen würde, die Militärbasen und vor allen Dingen das Atomprogramm so weitgehend zu zerstören, dass vom Iran wenigstens mal auf absehbare Zeit keine größere Bedrohung mehr für uns, für den Westen, aber auch für Israel mehr ausgehen könnte. Das wäre auch schon ein Erfolg, dann, wenn Sie so wollen, flächendeckende Zerstörung durch zielgenaue Bombenangriffe. Denn dass es zu der Erlösung kommt, zu der großen Lösung, dagegen spricht ja nicht nur die unglaublich starke Präsenz der Revolutionsgarden, sondern leider auch das Sachverhalt, dass es wohl 20 Millionen Fans dieses Mullah-Regimes gibt. Ich glaube, das muss man realistischerweise sehen.
Absolut.
Und das heißt also, bei einem Bürgerkrieg ist gar nicht so klar, wie die Sache ausgeht. Insofern ist es richtig, wir können nur abwarten. Aber dass der Versuch richtig und wichtig war, das scheint mir zweifellos.
Ja, nein, absolut. Auch das wird dann immer gesagt, Regime Change und so. Mhm. Das muss man auch sagen, ist ja auch gar nicht jetzt rhetorisch, zumindest von den Amerikanern her, das Ziel unbedingt dieser Operation. Das ist eigentlich so der Bonus, wäre in gewisser Hinsicht der Bonus. Natürlich, es geht erstmal darum, diese Kapazitäten auszuschließen. Wenn man zum Beispiel auch wieder auf den Ölpreis zurückkommt, geht es ja um die Frage, kann der Iran diese Straße von Hormuz schließen? Mhm. Bisher schließt er sie ja nicht effektiv, da gibt es ja keine Blockade oder so. Die ganze iranische Marine, ich glaube, es sind jetzt 30 Schiffe, die Amerikaner zerstört haben, ist weitestgehend ausgeschaltet. Sie können jetzt nur noch vom Lande aus mit Raketen diese Straße bedrohen. Deswegen traut sich gerade kaum einer, es fahren schon manche Schiffe, aber traut sich kaum einer, diese Straße zu befahren. Und jetzt versuchen, soweit man das jetzt sehen kann, die Amerikaner dort halt an Land durch Bombardierung diese Stellungen auch auszulöschen, sodass diese sozusagen diese Straße aufgebrochen wird. Mhm. Und das wäre ja zum Beispiel auch einfach schon ein enormer Erfolg, dem Iran die Möglichkeit zu nehmen, diese Straße zu schließen. Mhm. Also das wäre ja auch schon ein großer Erfolg, der wahrscheinlich den Ölpreis sehr, sehr weit noch nach unten drücken würde oder das Potenzial hätte, da eigentlich was sehr Positives auch zu bewirken. Genau. Also das ist richtig, also natürlich der Regime Change oder der Sturz des Mullah-Regimes wäre, wie gesagt, das wäre dann epochal wie der Fall der Berliner Mauer, aber alles darunter können auch schon Erfolge sein, also diese Kapazitäten einfach zu schließen, dieses Atomprogramm längerfristig zu zerstören und so weiter.
Ja, wenn man so will, den Wahnsinn einzuhegen,
ja.
Zu sagen, okay, bleibt eben in eurer verrückten Welt, aber lasst den Rest der Welt in Ruhe. Ja, wenn man das erreichen würde, indem man sie militärisch nachhaltig schwächt und vor allem dieses irre Atomprogramm wirklich zerstört, dann wäre das ein riesengroßer Erfolg. Dann sollen sie bei ihren Mullahs bleiben und ihren Wahnsinn zu Ende treiben, aber eben nur im Iran.
Absolut.
Und den Rest der Welt in Ruhe lassen.
Absolut. Also wer zwar tragisch für das iranische Volk, dass man ja wirklich da sehr mutig auch hier auf unseren Straßen sieht, ganz im Gegensatz zu den berühmten Palästina-Demos und so. Aber natürlich, also rational gesehen ist das so. Ich finde, eine Sache ist vielleicht noch, dass an sich dreht sich diese ganze Frage, finde ich jedenfalls, auch immer um das Verhältnis zum Islam eigentlich. Ja, das ist eigentlich die gleiche Frage wie die Migrationspolitik, wie der Umgang mit dem Islam. Können wir uns vorstellen, dass es da eine Kultur gibt? Ich spreche jetzt mal von der Kultur des Regimes und seinen Anhängern, das ist ja gespalten, aber diese islamisch-islamistische Kultur gibt, die einfach überhaupt nicht vereinbar ist oder auch aus unserer Erfahrung heraus überhaupt nicht nachvollziehbar ist, weil sie verrückt ist, weil sie so, weil sie den Mord an den Ungläubigen als ihr Ziel hat. Können wir uns das irgendwie vorstellen, dass es uns das geben könnte? Können wir demgemäß handeln? Können wir das als einen kulturellen Feind regelrecht erkennen? Oder hängen wir letztlich fest in dieser reinen heile Welt-Idee? Es sind ja nicht alle Menschen und so weiter und so weiter und so weiter. Also diese gesamten Relativierung. Können wir erkennen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Kultur der Mullahs und dem Abendland in Europa? Können wir, sind wir noch in der Lage zu sagen, unsere Kultur ist überlegen und so. Also es dreht sich, finde ich, auch alles eigentlich um diese Frage, weil viele Argumente, die dann von der Gegenseite kommen, kommen auch immer aus der Perspektive heraus, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass es diese echten kulturellen Differenzen gibt.
Richtig. Im Grunde sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, Inkompetenz der Politiker. Denn nur Inkompetenz, also absolute Ahnungslosigkeit, kann so einen Satz produzieren wie, der Islam gehört zu Deutschland. Die Wahrheit ist, es gibt sehr viele Moslems in Deutschland. Aber dass der Islam zu Deutschland gehört, das würde ja heißen, dass in irgendeiner Weise die islamische Kultur in die europäische Kultur hineinpasst. Jahrhunderte, wenn Sie so wollen, die gesamte Geschichte des Islam ist ein Gegenbeweis zu dieser These. Und das ist, wenn man so will, mit das Ärgerliche in diesen Diskussionen, die an vielen verschiedenen Ecken immer wieder aufflammen, dass gerade die Politiker, die Macht haben und die Weichen stellen können, offenbar keine Ahnung haben von dem Impact, den das hat. Also die verstehen nicht, was Theokratie heißt. Sie wissen nicht, was Gottesherrschaft heißt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, wenn die für uns selbstverständliche Trennung von Religion und Politik nicht existiert, sondern die Religion die Politik bestimmt. Das ist leider Gottes, geht das in die Köpfe der meisten Politiker nicht rein. Jeder halbwegs normale Mensch müsste das eigentlich klar erkennen können. Aufklärung ist nichts anderes als diese Trennung zwischen Politik und Religion. Und genau das fehlt im Islam.
Ja, aber es widerspricht halt unserer gesamten Art zu denken, zu sagen, so wir hier, die zivilisierte Welt, dort die verrückten Islamisten.
Ja,
was einfach die Wahrheit ist.
Ja,
aber das ist ja rassistisch und was weiß ich alles. Ja. Einfach nur diese schlichte Tatsache zu auszuwählen, dass wir, der Westen, wir, das Abend, wir, die zivilisierten Völker dieser Welt, einfach nicht das Gleiche sind, wie sozusagen so islamistisch verrückter Gottesstaat.
Absolut.
Aber es ist nicht mehr denkbar, das überhaupt nur auszusprechen, finde ich so, im kulturellen so Diskurs, den wir hier haben.
Obwohl Bolz und Mann hat es gerade getan.
Ja, wir haben es getan. Die Insel der Vernunft. So. Kommen wir zu unserem dritten Thema, mal was Spezielles. Die Humboldt-Universität möchte ihr archäologisches Institut schließen, eine große Instanz. Was sagen Sie dazu? Sie sind ja der Intellektuelle von uns beiden.
Nein, ich bin einfach nur auch Universitätsangehöriger gewesen, mehr oder minder den größten Teil meines Lebens. Und bin natürlich auch immer sehr interessiert gewesen an dem, was die deutsche Tradition der Weltwissenschaftstradition geboten hat und beizutragen hatte. Und neben den großartigen naturwissenschaftlichen Leistungen der Deutschen im 19. Jahrhundert vor allen Dingen, sind es auch großartige geisteswissenschaftliche Leistungen gewesen, auf die wir stolz sein können. Und gerade in der Altertumsforschung, also in der Gräzistik, in der Altertumsforschung, kaum ein anderes Land hat sich so intensiv mit dem alten Griechenland beschäftigt wie die Deutschen. Eine englische Autorin hat mal ein Buch geschrieben, The Tyranny of Greece, also die Tyrannei der Griechen über die Deutschen. Also sie meinte die alten Griechen natürlich, dass wir als Deutsche gewissermaßen fasziniert waren immer von den Griechen. Und dass diese Faszination hat dazu geführt, dass wirklich unglaublich bedeutende Leistungen in der Auseinandersetzung mit der Griechenantike aus Deutschland stammen. Und zwar eben nicht nur in der Auseinandersetzung mit Texten, die man lesen und interpretieren konnte, mit der griechischen Sprache, sondern gerade auch handfest in der Archäologie, also in der Ausgrabung. Und dass Deutschland da eine fantastische Tradition hat in der klassischen Archäologie, das ist eigentlich etwas, worauf man immer stolz sein sollte und was man auch pflegen sollte. Und was bedeutet eigentlich eine mögliche Schließung des Winkelmann-Instituts an der Humboldt-Universität? Ich finde, den Impact dieser Entscheidung kann man sich nur deutlich machen, wenn man dazu oder daneben hält die Tatsache, dass es sich bei der klassischen Archäologie dort um zwei Professuren, ich glaube drei oder vier Assistentenstellen handelt, mehr nicht. Und auf der anderen Seite buchstäblich 64 Leute in einem Zentrum für interdisziplinäre Geschlechterforschung angestellt sind. Also das zeigt den ganzen Wahnsinn dieser Entwicklung. Also ein, wenn Sie so wollen, eine Orchideenwissenschaft, eine Voodoo-Science, wie man in Amerika sagt, nämlich interdisziplinäre Geschlechterforschung. Kein Mensch weiß, was das sein sollte. Und auf der anderen Seite, wenn Sie so wollen, ein kostbares Stück unserer geistesgeschichtlichen und geisteswissenschaftlichen Tradition, nämlich klassische Archäologie in Berlin, wo wir diese Museumsinsel haben und die entsprechenden Ausstellungsstücke. Ja, das zeigt eigentlich, dass wir Radikale noch als andere, wenn sie so wollen, Geschichte auswischen. Ja, offenbar stört das auch bei der Umerziehung der Deutschen und bei der Re-Education 2.0, in der wir uns drin befinden. Historisches Bewusstsein scheint nur noch ein Störfaktor zu sein bei der auch großen geistigen Transformation. Wir haben es ja nicht nur mit einer grünen Transformation, sondern auch offenbar mit einer geistigen Transformation zu tun, die sich vollziehen soll. Und da stört historisches Bewusstsein, da stört auch, wenn Sie so wollen, der Stolz auf das, was wir historisch, kulturell erreicht haben. Und das ist ja nur ein Symptom, diese mögliche Schließung. Das geschieht in allen möglichen Zusammenhängen auch, dass man plötzlich sagt, ja, ach Gott, altgriechisch, was soll's, nicht? Was soll man die Gymnasiasten stören mit altgriechisch? Eigentlich ist auch Latein schon mehr oder minder überflüssig. Lass uns das doch auch abschaffen. Ja, das ist, glaube ich, ein interessanter Fall, dass man im Grunde Leute, die von Kultur keine Ahnung haben, politisch darüber entscheiden lässt, was wir an Universitäten, die ja eigentlich das Herzstück kultureller Innovationen immer waren, noch lehren und anbieten. Und ja, es geht in Richtung Voodoo-Science, es geht in Richtung Orchideenwissenschaft und es geht immer weiter weg von substanziellen, wirklich bedeutsamen Themenstellungen. Und wie gesagt, das ist ein besonders deutliches Symptom für den Untergang der Geisteswissenschaften. Und der Untergang der Geisteswissenschaften ist letztlich auch der Untergang unserer Kultur.
Ja, ja, also ich muss sagen, ich habe mich jetzt erstmal wirklich mit dem Institut beschäftigt durch diese Nachricht, dass es geschlossen wird. Aber es wird ja begründet mit Kosten, also Kostensenkung. Da fragt man sich ja mal, okay, also jetzt müssen Kosten im deutschen Staat gesetzt werden, ja, wo im Archäologischen Institut? Also,
ja.
Aber in diesem wunderbaren Beispiel, was hier gerade der Gegenschnitt mit den Geschlechterwissenschaften zeigt sich ja, das hat ja nichts mit Kosten zu tun, sondern es ist ja eigentlich wirklich die pure Verachtung. Es ist ja wirklich die pure Verachtung gegenüber diesem reaktionären Geschichtsrömerquatsch.
Genau, überhaupt die Verachtung gegenüber Bildung im klassischen Sinne. Man will diese Bildung gar nicht, sondern man möchte, wenn Sie so wollen, soziales Lernen oder ähnlichen Unsinn von der Schule über die Universität bis hin in die große Politik treiben. Also wir sollen schon lernen, aber wir sollen, wie soll man sagen, lernen, gute Sozialdemokraten oder gute Grüne zu werden.
Ja.
Und wir sollen vor allen Dingen keinerlei Beziehung mehr zu unserer eigenen Tradition haben. Also dieses, wenn Sie so wollen, Tabula rasa machen. Ja, also wir wischen mit einem gigantischen Schwamm die deutsche Geschichte weg. Wir wischen auch die europäische Geschichte weg. Ja, kein Mensch weiß mehr irgendetwas über die Antike. Ja. Das Mittelalter haben wir ja schon während der Zeit der Aufklärung scheinbar verabschiedet. Ja. Also im Grunde beginnt die Geschichte, die relevant ist, mit Simone de Beauvoir. Ja, ja. Und alles, was davor war, ist Unsinn gewesen und braucht niemanden mehr zu interessieren. Da beginnt unser Bewusstsein sich zu bilden. Und wenn wir dann noch ein paar Kurse über das Dritte Reich und die Nazis absolviert haben, dann sind wir geistig gerüstet für das 21. Jahrhundert. Das ist mehr oder minder die Ideologie, die dahinter steckt. Und ja, es gibt immer weniger Leute, die auch bei diesem Thema spüren, was da eigentlich auf dem Spiel steht, also was da eigentlich gefährdet wird.
Ja.
Das ist im Grunde die gesamte Substanz unserer Kultur, die da auf dem Spiel steht.
Ja, ja, ich muss gestehen, es gehört zu meinem großen Komplex. Ich habe ja auch nie Latein in der Schule gelernt. Jetzt kommt's raus. Ich war wirklich naturwissenschaftliches Gymnasium, habe Informatik dann gewählt, war ein großer Fehler. Aber ich meine, das spielt keine Rolle, kann ich aus eigener Erfahrung aus dem Bildungssystem eigentlich sagen, ja, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und ich finde immer so, das ist ja auch wieder so bildhaft, wenn man so will. Also ich habe die These hier schon vertreten, dass eigentlich der Kern dieser ganzen neuen Linken und so weiter diese postkoloniale Erzählung ist. Und wenn man so will, ist ja eigentlich wahrscheinlich der Kern der ganzen postkolonialen Erzählung der Kampf gegen das Römische Reich oder gegen die Antike.
Ja,
das ist ja eigentlich sozusagen der Endpunkt, der Endgegner sozusagen des ganzen linken Weltbildes ist ja eigentlich das.
Ja, Sie können noch Jerusalem dazu nehmen. Man hat immer gesagt, Jerusalem, Athen, Rom. Ja. Also das steht für die jüdische Kultur, als wenn Sie so wollen, als Quellpunkt des Christentums, der christlichen Kultur. Rom steht für das Römische Reich, aber auch für, wenn Sie so wollen, das Papsttum, für die katholische Kirche. Und Athen, selbstverständlich für die große philosophische Tradition der Antike. All das soll weggewischt werden. Ja, all das stört gewissermaßen bei der Re-Education 2.0. Und der Widerstand gegen diese Politik mit dem großen Schwamm ist leider Gottes sehr, sehr gering. Und es kommt mehr oder minder darauf an, es war nicht falsch, dass Sie MINT-Fächer studiert haben. Das heutzutage sowieso das einzig Vernünftige. Nein, aber es kommt im Grunde darauf an, dass die Leute, die überhaupt noch wissen, was auf dem Spiel steht, dass die in dem kleinen Kreis, den sie beherrschen, das ist meistens die eigene Familie oder die eigenen Kinder, sagen, hör mal zu, das ist nicht ganz unwichtig, an welches Gymnasium du kommst. Wir passen da ein bisschen auf, ja, und gucken, dass du da noch ein bisschen von mitkriegst, damit du wenigstens weißt, was auf dem Spiel steht, wenn alle anderen das liquidieren wollen.
Ja. Ja, ich finde das aber auch, wenn man so, das hat ja durchaus hohe Einflüsse, wenn wir jetzt zum Beispiel auch über die Frage gerade geredet haben mit dem Westen, was ist eigentlich der Westen? Ja, ich finde, das ist immer so, es gibt überhaupt kein Gefühl mehr in Deutschland, was das sein soll, der Westen. Das ist nur noch so, ja, das transatlantische Bündnis oder so, darum geht's ja überhaupt nicht. Ist ja völlig egal, im Vergleich ist es ja völlig egal, was die NATO ist oder so. Es geht ja einfach, wie Sie jetzt gesagt haben, Jerusalem, Athen, Rom, 2000 Jahre oder mehr Kulturgeschichte,
absolut,
die unser ganzes Denken vorgeben und einrahmen und alles und es total ausmachen und so. Und das ist ja völlig, ich habe das Gefühl, völlig überhaupt nicht mehr da im Bewusstsein, dass es das überhaupt gibt, dass uns das ausmacht, dass uns das auch eint, natürlich mit den anderen Nationen des Abendlandes. Also diese ganze Wurzel eigentlich, die ja das eigentlich alles so ein bisschen bestimmt, wenn man die abschneidet, da gibt es ja wirklich eigentlich gar keinen Grund mehr für das Abendland, für Deutschland, für Europa. Das ist ja eigentlich dann alles gleichgültig.
Ja, das wollen ja viele auch, dass das alles gleichgültig ist und dass das alles nivelliert wird. Das beste Beispiel dafür ist ja die EU. Ja, die EU, die sich für die Repräsentanz von Europa hält, aber überhaupt nichts mit dem Geist von Europa zu tun hat und auch zu tun haben will. Also jeder gute Europäer, würde ich sagen, ist gegen die EU, weil er merkt, dass da das Gegenteil dessen erreicht wird, was mal unseren Triumph und unsere großen Errungenschaften ausgemacht hat. Alles, was heute zählt in der westlichen Welt, sind im Grunde Errungenschaften dieser europäischen Kultur. Dazu gehört der Universalismus, auch unsere selbstverständlichen moralischen Vorstellungen, die Menschenrechte gehören dazu, unsere Vorstellung von Freiheit, von Individualität. All das gibt es nur in Europa und gibt es nur in dieser europäischen Geschichte. Und im Grunde alles, worauf wir stolz sind und was uns auch selbstverständlich geworden ist, kommt aus dieser Kultur. Wir haben es auf fantastische Weise gelernt, unsere Selbstkritik, die auch eine Stärke Europas immer schon war, in Selbstgeißelung zu verwandeln und in Selbstzerstörung zu verwandeln. Das ist in sich ein spannendes Thema, aber es ist auch da unglaublich wichtig, dass wir nicht aufgeben und dass die Leute, die sehen, was auf dem Spiel steht, hier helfen, eine Notbremse zu ziehen. Denn sonst sind wir am Ende genauso Barbaren wie die, die vor der Tür stehen oder mittlerweile schon hinter unserer Tür stehen.
Ja, es ist, ich habe letztens dieses sehr spannende Buch gelesen, wie heißt es, von diesem britischen Historiker Tom Holland, Dominion, das ist ja so die ganze Geschichte vorwegnimmt. Und das fand ich auch beim Lesen eigentlich unglaublich spannend, was auch so völlig im Vergessen ist, also dass überhaupt in dieser, also eigentlich mit der Erfindung des Christentums, überhaupt sowas wie Moral im heutigen Sinne, wie wir es verstehen, also in einem universalistischen Sinne, überhaupt erst aufgekommen ist. Also das ist nicht so ist wie, ja, okay, wir sind ja alle irgendwie so, ne, was wir immer so das Gefühl haben, alle Kulturen der Welt sind ja irgendwie nett und miteinander. Nein, diese ganze Idee ist eine europäische oder westliche Erfindung. Ja. Der Individualismus, dass es überhaupt so etwas gibt wie den, wenn man so will, einzelnen Menschen oder das Individuum für sich auf sich gestellt. Genau. Das sind ja alles Dinge, die es nur im Westen, im Abendland gibt. Ja, aber das ist ja überhaupt, also so, das, so müsste man eigentlich auf die ganze Welt blicken, immer mit der Frage, wie sähe eigentlich die Welt aus, wenn es das alles nicht gegeben hätte.
Eben. Und das ist eigentlich das, was man den Leuten klar machen könnte. Das müsste aber eigentlich schon in der Schule gestehen, erst recht in den Universitäten, dass man ihnen klar macht, in dem Moment, in dem du einen vernünftigen Gedanken denkst, klar denkst, logisch denkst, verdankst du das den alten Griechen. In dem Augenblick, in dem du ein moralisches Urteil fällst, das dir selbstverständlich erscheint, weil es für alle Menschen gilt, verdankst du das dem Christentum. In dem Augenblick, in dem du auf deine eigene Individualität, auf deine Selbstverwirklichung stolz bist, der du freiheitlich sein willst, verdankst du das der humanistischen Kultur, die sich im Zug der Aufklärung entwickelt hat. Also all das, was du bist, alles, was dir wichtig ist und worauf du stolz bist, verdankst du der europäischen Kultur. Das sind kulturelle Errungenschaften einer Geschichte, die ja in Athen und Jerusalem begonnen hat, über Rom, Paris, auch Berlin, bis in die Gegenwart reicht. Nur wir wissen es nicht mehr. Also wir haben den Kontakt verloren dazu, weil er absichtlich durchgeschnitten worden ist. Und weil es Leute gibt, die leben davon, dass auch die anderen nicht klüger sind als sie. Und die Leute haben leider Gottes sehr wichtige Positionen erreicht, nicht nur in der Politik, sondern auch in den Bildungsanstalten. Ja.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube, das ist die wichtigste politische Frage überhaupt, wenn man so drüber nachdenkt.
Denke auch, ja.
Das war Bolz und Mannhardt für diese Woche. Ich hoffe, Ihnen hat's gefallen. Nächste Woche wieder, jeden Freitag. Nicht vergessen, uns gibt's jetzt auch auf Spotify. Wenn Ihnen das lieber ist, können Sie auch da uns nachhören. Ansonsten vergessen Sie nicht, unabhängigen Journalismus, all das, was wir machen, gibt es frei verfügbar für jeden, weil wir uns unabhängig finanzieren durch Sie und nur durch Sie, unsere Leser. Also, wenn Ihnen das gefällt, wenn Sie uns gerne hören, dann überlegen Sie doch, ob Sie Apollo News finanziell auch unterstützen möchten. Ansonsten bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.